Und nun geht es um verfolgte Musiker und Musikerinnen in der NS-Zeit. Wie klingt ihre Musik? Wie verlief ihr Leben? Kann man ihre Musik heute wieder hörbar machen? Diesen Fragen gehen Berliner Schülerinnen und Schüler nach in einem Projekt des Landesmusikrates Berlin. Und dieses Projekt heißt Musikalische Stolpersteine und wird auch von unserem Sender Radio 3 und dem Verein Musica Reanimata unterstützt. In Porträts erinnern die Schülerinnen an die verfolgten Musiker und Musikerinnen, angeleitet von Radio 3-Moderatorin Camilla Kaiser und von den beiden Radio 3-Autoren Julia Kaiser und Eckhard Weber. In dieser Folge begibt sich der Musikleistungskurs des Heinz-Berggruen-Gymnasiums in Berlin-Charlottenburg auf die Spuren von Kurt Weill. Der ist ja mit der Drei-Groschen-Oper, die er zusammen mit Bertolt Brecht 1928 aufgeführt hat, ein weltberühmt geworden. Ja, und mit dieser Drei-Groschen-Oper begann die große Karriere von Kurt Weill auch. Die SchülerInnen erforschen Weills bewegtes Leben, sein Schaffen und die Geschichte seiner Flucht vor den Nationalsozialisten in die USA. Das Heinz-Berggruen-Gymnasium steht nur wenige Häuser von Weills altem Wohnhaus in der Bayernallee 14 entfernt. In dem hat er zeitweise gemeinsam mit seiner Frau Lotte Lenia gewohnt.
Radio 3. Musikalische Stolpersteine.
Musik, Musik, Musik und dann kam Lotte Lenia.
Speak low, when you speak low, our summer day with us away, too soon, speak low, when you speak low. Our moment is swift, like ships adrift, we are swept apart too soon.
Das ist Kurt Weill mit seinem Song Speak Low.
Und um Kurt Weill soll es auch heute gehen. Ich bin Jan.
Und ich bin Helena.
Wir sind Teil des Musik-LKs vom Heinz-Berggruen-Gymnasium, welches in der Bayernallee ist, wo auch Kurt Weill eine Zeit lang gewohnt hat. Und wir haben uns mit ihm und seiner Musik beschäftigt. Wir haben ein Arrangement zu einem seiner Lieder geschrieben und uns einen Stadtspaziergang zu Orten, wo er in Berlin gewirkt hat, überlegt.
Außerdem konnten wir noch den Musikwissenschaftler Albrecht Dümling, der sich sehr gut mit Kurt Weill auskennt, interviewen. Er hat uns auch erzählt, was für ihn Weills Musik ausmacht.
Ich fand das toll, dass eben Kurt Weill das verbindet, Orchestermusik, anspruchsvolle Musik und dann aber auch ganz Populäres einbezieht und dass er aber auch Musik macht für verschiedene Zwecke. Das war da damals eine Idee der Gebrauchsmusik, der angewandten Musik, dass er für die Schule Musik macht, dass er fürs Radio Musik macht, speziell für die Schallplatte, für ein Festival des Lichtes. Das hat mich interessiert, dass er so stark vom Text auch ausgeht, dass da die Texte ihn inspirieren zu Melodien, die Rhythmen der Texte ihn inspirieren.
John war da runter und Jim war dabei
und George ist Sergeant geworden.
Doch die Armee, sie fragt kein, wer er sei
und marschierte hinauf nach dem Norden.
Soldaten wohnen auf den Kanonen vom Kap bis Kauschehar.
Wenn es mal regnete
und es begegnete
ihnen eine neue Rasse,
ne braune oder blasse,
da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar.
Das klingt erstmal krass, ist aber die entlarvende Kritik von Bertolt Brecht und Kurt Weill zusammen an dem damaligen faschistischen Gedankengut. Der Ausschnitt stammt aus dem Kanonensong, der ist aus der sehr, sehr bekannten Drei-Groschen-Oper von Kurt Weill.
Dieser ist 1900 in Dessau geboren, wo er der Sohn eines jüdischen Kantors war. Seine erste Komposition war ein jüdischer Trauungsgesang. Er entschied sich dazu, Musik zu seinem Beruf zu machen und zog somit nach Berlin.
Hier hat er an der heutigen Universität der Künste studiert und lernte später auch Georg Kaiser kennen, der dann auch der Auftraggeber der Drei-Groschen-Oper wurde. Über ihn lernte Kurt Weill dann später auch seine zukünftige Frau kennen. Unsere Mitschülerin, Clara, hat sich eben mit dieser Frau auseinandergesetzt. Wie war das denn, dass sie sich kennengelernt haben? Da war doch irgendwas mit einem Ruderboot, oder?
Also Georg Kaiser hatte ja damals Lotte Lenia, die bei ihm als Hausmädchen gearbeitet hatte, dazu bestimmt, Kurt Weill vom Bahnhof abzuholen, da sein Haus in Grünheide ja am anderen Ende des Sees lag. Und deswegen ist Lotte Lenia dann mit dem Boot rübergefahren, hat Kurt Weill getroffen und ist mit ihm in dieses Ruderboot gestiegen. Sie war dann erstmal sehr überrascht, dass Kurt Weill nicht wie ein Gentleman Anstalten unternommen hatte, selber zu rudern, und hat deswegen dann auf eigene Faust die Ruder in die Hand genommen und später gesagt, I did it the German way, und ist dann mit ihm rübergerudert. Und kurz vor sie am anderen Ende des Sees ankamen, ist die Brille von Kurt Weill ins Wasser gefallen und sie mussten ganz romantisch zusammen in diesem dreckigen See wahrscheinlich die Brille suchen. Und ob sie sie gefunden haben, ist nicht bekannt. Zumindest hat Kurt Weill es aber nicht lassen können, dort Lotte Lenya gleich den ersten Antrag zu machen.
Das war schon dann die Frau seines Lebens. Und für sie hat er ja auch dann komponiert. Also das war, glaube ich, ein einschneidendes Erlebnis. Ebenso einschneidend war 31. Oktober 1928 die Premiere der Dragoschenoper, wo man bis kurz vorher noch gedacht hat, das wird eine Katastrophe. Die Hauptdarstellerin war krank, nämlich Carola Näher, das war ja die Hauptdarstellerin. Die ist ausgefallen, weil ihr Mann Lungentuberkulose hatte und im Sterben lag. Und es war auch in der ersten Hälfte, das Publikum war eisern stumm, sodass sie sagten, guckten in dem Vorhang, na, ob das wohl ankommt, wissen wir nicht. Und dann ein Triumph. Also das war ein Einschneiderpunkt. Dann sicherlich sein Abschied von Berlin im März 1933, wo er nun gerade das schöne Haus bezogen hatte in Kleinmachnow zusammen mit Lotte Lenya, und dann wegräumt, schnell weg, der Reichstagsbrand. Er hat ja noch versucht, den Silbersee rauszubringen in Magdeburg. Und dann waren die Nazi-Störtrupps und es ging nicht mehr.
Wie schrecklich muss es für ihn gewesen sein, dass er in so kurzer Zeit so heftig als Künstler und Privatperson bedroht wurde. Doch bevor wir uns damit weiter beschäftigen, möchten wir noch einen Blick in die Beziehung von Kurt Weill und Lotte Lenya werfen.
Er hat ja schon gesagt, wenn du das Gruseln lernen möchtest, dann heirate mich. Und dann haben sie trotzdem geheiratet. Und sie schreibt, ich habe das Gruseln gelernt, denn der Herr saß den ganzen Tag nur am Schreibtisch und hat komponiert. Und dann war er müde und dann ging es ins Bett und dann ging er vielleicht mal ins Theater. Er hat sonst keine Hobbys gehabt. Da war es dann so, dass er dann ihr auch freie Hand gelassen hat. Dann durfte sie ausgehen und hat dann andere Männer kennengelernt. Das war also dann so eine sogenannte offene Beziehung offenbar.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie ziemlich cool war, weil sie alles, was ich so über sie herausgefunden habe, auch dass sie so viele Affären hatte und dass auch in der Beziehung dann trotzdem keine wichtige Rolle gespielt hat, dass sie so ziemlich oft dann draußen war und ziemlich so vielleicht Berlin unsicher gemacht hat und sich irgendwelche Männer geklärt hat, und dass sie, glaube ich, eigentlich so eine ganz coole Person war.
Dann sind sie zusammengezogen nach dem Erfolg der Dragoschenoper im Oktober 1928 in ihre erste gemeinsame Wohnung hier in der Bayernallee Nr. 14. Dort haben sie gewohnt und da hat Weill weiter fleißig komponiert. Und als dann eben eine Marconi-Opernproduktion in Wien war, da ist sie allein hingefahren und hat dann mitgesungen. Und da hat sie dann einen Operettentenor, Otto Pasetti, kennengelernt. Und das hat sie ganz offen geschrieben. Ich habe hier einen neuen Freund, und dann hat er das akzeptiert.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai.
Eines der bekanntesten Lieder aus der Dreigroschenoper, die Seeräuber-Jenny. Ich dachte immer, die war von Kurt Weill komponiert, aber, so hat Albrecht Dümling herausgefunden und uns dann auch erzählt, wurde vor allen Dingen der Refrain von Bertolt Brecht komponiert.
Das fand ich persönlich auch ziemlich überraschend. Genauso sehr, wie es mich überrascht hat, wie viele heutzutage unscheinbare Orte in Berlin einen Zusammenhang mit Weill haben. Dies haben uns Esther und Alexandra mit ihrem Stadtspaziergang verdeutlicht. Wir sind durch viele Orte in Berlin gefahren, wo Kurt Weill gewohnt hat oder gewirkt hat, und haben mit Musikbeispielen aus der jeweiligen Zeit nochmal ein besseres Bild bekommen von Weills Einfluss in Berlin. Falls jemand diesen Stadtspaziergang auch machen will, findet man den in der Berlin History App. Ich kann ihn wirklich empfehlen, weil man seinen Kiez, aber auch ganz Berlin mit neuen Augen sehen kann.
Ich finde es auch total spannend zu sehen, also zu merken, wie unmittelbar man sich eigentlich in der Nähe von den Wirkungsstätten der jeweiligen Künstler befindet. Und es eröffnet auch ein bisschen neue Perspektiven, dass man sich mal fragt, wer hat vielleicht an anderen Orten gewohnt, wo ich täglich vorbeigehe, ohne wirklich darüber nachzudenken.
Genau, wir waren als erstes beim Gripstheater, wo er früher als Student gewohnt hat. Und dann sind wir rüber zur UdK, die früher seine Hochschule war für Musik, an der er studiert hat. Und dann sind wir rübergefahren zur alten Philharmonie, wo wir nichts mehr sehen konnten, außer eine Gedenktafel.
Dahinter ist jetzt nur noch so ein Spielplatz oder Park, sowas ähnliches. Und sonst ist nichts mehr da, nur noch dieser Bogen erinnert daran, dass da früher die alte Philharmonie stand.
Und dann waren wir beim Voxhaus.
Und haben uns dann mit Kurt Weill im Zusammenhang mit dem Radio beschäftigt, der ja auch einer der ersten war, der wirklich das Radio genutzt hat, um eine breitere Masse an Menschen zu erreichen.
Und jetzt sind wir vom BE und lernen seine Beziehung zu Bertolt Brecht besser kennen.
Angeblich war Bertolt Brecht immer eifersüchtig auf Kurt Weill, weil in so Briefen steht, die ganz Berlin pfeift die Melodie der Drei-Groschen-Oper.
Das, was Mona Waber, die Theaterpädagogin des Berliner Ensembles, hier erzählt, führt letztendlich auch zum Zerwürfnis zwischen Brecht und Weill, da die beiden sich nicht einigen konnten, ob die Musik oder der Text wichtiger ist.
Aber erstmal feiern die beiden einen wahnsinnig großen Erfolg mit der Drei-Groschen-Oper. Sie revolutionieren zusammen die Oper und das Musiktheater hin zur epischen Oper. Aus der Drei-Groschen-Oper haben Gesa und ich zusammen ein Stück für unseren Kurs arrangiert. Gesa, wie war das denn?
Also angefangen mit dem Arrangement haben wir erstmal, indem wir sozusagen die Grundstruktur aus Weills Originalpartitur übernommen haben. Also sozusagen die Akkordfolge, Melodieführung. Und diese dann halt durch die einzelnen Stimmen sozusagen geführt haben. Im Anschluss haben wir uns verschiedene Arrangements angehört und uns gefiel vor allem die improvisatorisch-jazzige Version. Daran haben wir uns dann orientiert und in die einzelnen Stimmen und die Melodieführung kleine spielerische Variationen in diesem Stil eingebaut.
Das war die Moritat von Mackie Messer, arrangiert und gespielt von unserem Kurs. Und ich finde es wirklich erschreckend, wie nach so einem riesigen Erfolg so ein tiefer Fall kommen kann.
Es gab Angriffe auf Kurt Weill. Es gab zum Beispiel in seinem Briefkasten ein kleiner Zettel. Sie, Jude, was machen Sie denn hier in Kleinmachnow? Was haben Sie hier zu suchen? Das war ein Zettel, der drin lag. Und bei der Premiere der Mahagoni-Oper in Leipzig haben die Nazitrupps ihn als Kulturbolschewisten beschimpft. Also da wurde er sehr angegriffen. Auch dann bei der Oper Die Bürgschaft gab es von den Nazis ganz schlimme Angriffe gegen ihn als Kulturbolschewist. Als Jude wurde er weniger angegriffen, aber als Kulturbolschewist, also sozusagen als verkappter Kommunist, der kommunistische Propaganda macht, das wurde von den Nazis wurde er so angegriffen. Und das hat sich immer mehr zugespitzt. Und dann war ja der Reichstagsbrand, und da sind ja normalerweise dann die SA zu den Häusern gegangen und haben dann die Leute verhaftet. Und er hat dann zunächst in einem Hotel gewohnt, in Westend, hat ein Hotel bezogen und hat dann zusammen mit Erika und Kaspar Neher privat gewohnt und ist ja dann mit den Nehers im Auto nach Paris gefahren. Also er war bedroht, er war persönlich bedroht und ist dann geflohen am 21. März nach Paris.
Dort in Paris ist auch Lotte Lenia. Sie und Kurt Weill finden wieder zusammen und heiraten später ein zweites Mal.
Danach sahen sich Lotte Lenia und Kurt Weill gezwungen, in die USA nach New York zu emigrieren, wo sich Kurt Weill, der ja weiter mit der Musik machen wollte, dem Broadway-Musical-jazzigen Stil dort anpasste, weil seine deutschen Stücke keinen Erfolg fanden. Mit seinem Stück »The Eternal Road« reflektiert er die antisemitische Verfolgung der Juden.
Er hat sich schon verändert. Vor allem hat er sich ganz als Amerikaner gefühlt. Er war so enttäuscht, dass er aus Deutschland rausgetrieben wurde, dass er gesagt hat, ich will nicht mehr nach Deutschland zurück. Das war für ihn ein endgültiger Abschied, die Ausreise. Und er hat dann sehr schnell angefangen, Englisch zu lernen, Englisch zu sprechen und hat sich richtig als American Citizen, wurde 1943 eingebürgert, Lotte Lenia ja auch. Aber sonst sein Wesen. Er sprach gelegentlich mit Brecht, auch er hat ja noch Kontakt hin und wieder zu Brecht gehabt, auch Deutsch. Er hat einzelne Texte von Brecht noch vertont, aber er hat sich ganz neu assimiliert an seine neue Umgebung, war amerikanischer Staatsbürger.
Nachdem wir uns jetzt lange mit Kutwal beschäftigt haben, nehmen wir mit, dass man nie in einem faschistischen Regime sicher ist, auch und gerade wenn man auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland und weltweit schaut. Albrecht Dümling hat für uns darüber hinaus zusammengefasst, was man von Kutwals Musik lernen kann.
Dass man Musik macht, die sich am Publikum orientiert und die trotzdem versucht, sehr intelligent zu sein und die auch mit interessanten Autoren, dass man als Komponist mit den interessantesten Autoren zusammenarbeitet, theatralischen Autoren, Textautoren und auch versucht, in anderen Situationen, vielleicht auf der Straße und in Schulen, in anderen Orten Musik zu machen. Das könnte man von Kutwal lernen.
Dieser Beitrag ist bei dem Projekt Musikalische Stolpersteine des Landesmusikrates Berlin entstanden. Erstellt wurde er vom Musikleistungskurs der 11. Klasse des Heinz-Berg-Grün-Gymnasiums in Berlin-Charlottenburg. Die Redaktion hatte Camilla Kaiser und die musikwissenschaftliche Beratung kam von Albrecht Dümling. Diesen Beitrag und weitere Produktionen des Projektes Musikalische Stolpersteine können Sie online hören auf der Plattform ARD Sounds. Und jetzt spielen wir noch Musik von Kutwal, seine Tango-Ballade aus der kleinen Drei-Grosch-Musik von einem rein weiblich besetzten Blechbläser-Ensemble. Tenting heißt es.